BTO Beyond the Obvious, der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Featured bei Handelsblatt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von BTO Refresh. Ich freue mich sehr, dass Sie auch am heutigen Mittwoch wieder mit dabei sind. Tja, wer hätte das gedacht? Die Bundesregierung hat nicht 50% der Mittel veruntreut, nein, 95% der Mittel, die eigentlich für Investitionen gedacht waren, fließen in Wirklichkeit in staatlichen Konsum. Nun gut, uns kann es nicht überraschen und weil es uns nicht überrascht, ist es auch kein großes Thema heute. Nein, wir blicken nochmal auf die Geopolitik und werfen die Frage auf, ist es eigentlich ungewöhnlich, was gerade passiert oder ist es nicht in Wirklichkeit die Norm? Sind Wirtschaftskriege nicht das Normale und alles andere ist nur naive Traumtänzerei, wo man denkt, die Welt wäre nett und alle würden sich gut verstehen. Dieser Frage, wie gesagt, gehen wir anlässlich des Krieges im Iran und der geopolitischen Einordnung vom letzten Sonntag in der heutigen Ausgabe von BTO Refresh nochmals auf den Grund. Ich finde es hochspannend, hochrelevant, ich hoffe Sie auch. Fangen wir also an.
Willst du dich verlieben, so wie Hunderttausende sich auch schon ganz neu verliebt haben? Wenn du Zeitungen und Magazine magst, dann können wir dir beinahe garantieren, dass du dich in Readly verlieben wirst. Readly ist dein digitaler Zeitungskiosk oder vielmehr dein Streamingdienst für Magazine und Zeitungen. Bei Readly findest du mehr als 8000 Magazine und Zeitungen aus nationaler und internationaler Presse, alles in einer App. So viel du lesen kannst, mit unbegrenztem Zugriff, ohne Limit. Und das alles zu einem festen Preis. Du zahlst nicht für ein Magazin oder eine Zeitung, sondern bekommst das volle Angebot. Mit einem Familienaccount können gleich 5 Profile auf bis zu 5 unterschiedlichen Geräten Readly nutzen. Kein Wunder, dass Readly im deutschen App Store ein Rating von 4,7 von 5 basierend auf über 20.000 Bewertungen bekommen hat. Bei Readly sind praktisch alle deine Interessen, Hobbys und Leidenschaften schon zu Hause. Du musst nur noch auswählen oder einfach mal ganz neue Seiten entdecken. Readly ist voller Inspirationen und durch die praktische Download-Funktion können alle Magazine und Zeitungen offline gelesen werden. Damit ist Readly die ideale Reisebegleitung. Für wirtschaftsinteressierte BTO-Hörer finden sich Titel wie Wirtschaftswoche, Euro am Sonntag, Börse Online oder T3N oder Zeitungen wie Welt, The Independent oder The Guardian. Ob du dich für Autos, Garten, Kino, Sport, Geschichte, Gesellschaft, Kochen oder Reisen begeisterst, Readly hat etwas für dich. Für BTO-Hörer gibt es Readly jetzt einen Monat für 99 Cent. Danach kostet dich der ganze digitale Kiosk 14,99 Euro im Monat und du kannst monatlich kündigen, also keine Abo-Falle. Zum Angebot kommst du über readly.de/BTO. Readly schreibt sich R-E-A-D-L-Y. Alle Infos wie immer auch in den Shownotes.
Am vergangenen Sonntag hat Michael Avery sehr, sehr gut dargelegt, wie man sich eine Grand Strategy der Amerikaner vorstellen könnte. Viele haben mir geschrieben und gesagt, super Folge. Andere haben gesagt, sie glauben doch nicht allen Ernstes, dass Donald Trump eine Strategie hat. Ich weiß es nicht. Ich kann die Skepsis verstehen. Auf der anderen Seite war die Argumentation, dass es bei Economic Statecraft um geopolitische Ziele geht, die nun immer wichtiger werden und deshalb auf diese Art und Weise die traditionelle Wirtschaftspolitik zurückgedrängt wird. Diese Einschätzung fand ich durchaus nachvollziehbar und sehe das auch heute so, nachdem wir das Gespräch mit Michael Avery selbst noch einmal angehört haben. Blickt man in die Geschichte, so stellt man fest, dass Geopolitik verbunden mit Wirtschaftspolitik keine Neuerfindung ist. Im Gegenteil, Staaten haben immer wieder versucht, wirtschaftliche Stärke auszunutzen, beziehungsweise wirtschaftliche Stärke sogar dazu zu nutzen, Wettbewerber zu schwächen. Staaten haben immer daran gedacht, dass es wichtig ist, wirtschaftspolitisch stark zu sein, um ein entsprechendes geopolitisches Gewicht zu entwickeln. Und sie haben natürlich alles daran gesetzt, ihre Konkurrenten zu schwächen. Das ist der Normalzustand, wie unser heutiger Gesprächspartner erläutert. Umso trauriger finde ich es, dass Europa nunmehr, nachdem der Ukraine-Krieg fast schon so lange dauert wie der Zweite Weltkrieg, nach den Konflikten, die wir in der ganzen Welt haben, nach dem ganz offensichtlichen Konflikt zwischen den USA und China, nach wie vor nicht verstanden hat, wie das Spiel läuft und eher naiv als rational durch die Welt tappt. Wir können das jeden Tag sehen, wenn wir hören und sehen, was europäische Politiker zu der aktuellen Entwicklung in der Welt sagen. Der Blick in die Geschichte ist deshalb sehr wichtig. Und Professor Werner Plumpe hat genau diesen Blick in die Geschichte gewagt in seinem neuesten Buch, über das ich bereits vor einigen Monaten mit ihm an dieser Stelle gesprochen habe. Dieses Gespräch lohnt, erneut in Erinnerung gerufen zu werden. Und deshalb hören wir nochmal rein, was Professor Plumpe in der Folge 306 mit dem damaligen Titel Globaler Wirtschaftskrieg zu erzählen hatte.
Was wäre, wenn Ihr Kundenservice niemals schlafen würde? Wenn Ihr Team plötzlich über 70 Sprachen fließend spricht, jedes Detail komplexer Verträge auswendig kennt und tausende Anfragen gleichzeitig bearbeitet mit echter emotionaler Intelligenz? Was früher nach Science Fiction klang, ist für die Kunden von 11 Labs heute der Standard für effizientes Wachstum. 11 Labs gilt als das europäische Powerhouse der Voice-KI-Agenten. Als eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen des Kontinents liefert es den Beweis, dass Hightech-Innovationen hier zu Hause sind. Während anderswo noch über Digitalisierung debattiert wird, lösen diese KI-Agenten bereits komplexeste Anliegen für Kunden von Klarna, Revolut oder der Deutschen Telekom. Empathisch, sicher und in Echtzeit. Wahrer Fortschritt braucht Vertrauen, deshalb setzt die Technologie auf höchste Sicherheitsstandards. Vollständige DSGVO-Konformität und ISO 27001-Zertifizierung. Diese Agenten können nicht nur Leads qualifizieren, sondern arbeiten direkt in den bestehenden Systemen. Sie prüfen Aufträge, pflegen CRM-Daten und wechseln nahtlos zwischen Tonalitäten, exakt so, wie die jeweilige Marke es verlangt. Der Marktführer lässt sich direkt ins Team holen, skalierbar, sicher und sofort einsatzbereit. Wie sich Erreichbarkeit auf diese Weise revolutionieren lässt, zeigt sich unter 11labs.io/bto. 11 Agents. Schluss mit der Warteschleife. Her mit echtem Kundendialog. Mehr Informationen in den Shownotes oder unter 11labs.io/bto.
Bevor wir zum Gespräch mit Professor Plumpe kommen, noch dieser Hinweis. Nach wie vor gibt es ein Angebot des Handelsblatt für alle diejenigen von Ihnen, die noch kein Handelsblatt-Abonnement haben. Unter dem Link handelsblatt.com/mehrperspektiven finden Sie ein H+-Vorteilsangebot. Für nur 1 Euro können Sie 4 Wochen lang auf alle Inhalte zugreifen und sich so von der Qualität des Handelsblatts überzeugen. Den Link zum Angebot finden Sie wie immer auch in den Shownotes zu dieser Ausgabe. Doch nun zum BTO Refresh mit Professor Werner Plumpe.
Werner Plumpe ist emeritierter Professor für Wirtschafts- und Sozialgeschichte an der Goethe-Universität Frankfurt. Er gehört zu den profiliertesten Wirtschaftshistorikern Deutschlands. Sein Buch Gefährliche Rivalitäten ist 2025 bei Rowohlt erschienen. Darin analysiert Plumpe Wirtschaftskriege vom 16. Jahrhundert bis heute und er zeigt, warum ökonomische Rivalität der Normalzustand ist und Kooperation die fragile Ausnahme.
Sehr geehrter Herr Professor Plumpe, ich freue mich ausgesprochen, Sie erneut beim Podcast begrüßen zu dürfen.
Ja, schönen guten Morgen, Herr Schelthan.
Herr Professor Plumpe, in der Vergangenheit haben wir gesprochen über Deutschlands Aufstieg und Niedergang. Wir haben gesprochen über den Kapitalismus. Und heute wollen wir sprechen über gefährliche Rivalitäten. So zumindest der Titel Ihres neuen Buches. Und ich muss zugeben, Sie haben mich immer schon beeindruckt, aber diesmal haben Sie mich besonders beeindruckt, weil ich dachte mir, das Timing ist schon cool. Also Donald Trump kommt an die Macht, bricht einen globalen Zoll- und Handelswirtschaftskrieg vom Zaun. Und Professor Plumpe hat bereits das Buch auf dem Markt, welches das erklärt. Das fand ich schon mal eine ganz coole Sache. Vielleicht lassen wir mal einsteigen. Sie haben bestimmt auch mitbekommen, diesen Skandal, diesen Signal-Chat. Da gab es doch die US-Regierung, wo die da in so einem offenen Chat gesprochen haben, wir greifen die Houthis an. Und ich fand, also weniger, natürlich war es auch ein Skandal, dass das so wenig professionell war. Aber was mich viel mehr beschäftigt hat, waren die Aussagen, die da getroffen wurden. Ich weiß nicht, ob Sie die im Hinterkopf haben. Der J.D. Vance, also der Vizepräsident der USA, hat ja im Prinzip Folgendes geschrieben. Er hat geschrieben, 3% des US-Handels laufen über den Suezkanal, aber 40% des europäischen Handels. Und daraufhin hat der Verteidigungsminister gesagt, ja, wir müssen aber trotzdem die Houthis bekämpfen und so weiter und so fort. Woraufhin der Vance meinte, na gut, dann machen wir das. Ich hasse es einfach, Europa schon wieder aus der Patsche zu helfen. Woraufhin der Verteidigungsminister sagte, ich teile Ihre Abneigung gegen europäische Trittbrettfahrerei voll und ganz. Es ist erbärmlich. Und Ich, als ich in ein Buch reingeschaut habe, habe ich gesehen, ja, ein wichtiger Punkt ist ja unter anderem, dass jemand eine Ordnung sichert und die anderen alle sind freie Trittbrettfahrer. Das gab es schon in der Vergangenheit schon bei Großbritannien. Das gibt es auch mit den USA. Und deshalb werden wir vielleicht so am Einstieg mal sagen, gibt es denn da einen Grund, quasi zu sagen, es gibt Trittbrettfahrerei und deshalb müssen wir hier sowas vom Zaune brechen, oder ist das einfach nur irrational?
Nein, wenn man sich versucht zu erklären, warum die derzeitige amerikanische Regierung derart massiv in den internationalen Handel eingreift, dann kann man ja zu der Auffassung kommen, das liegt an den persönlichen Eigenschaften von Donald Trump und seinem Umfeld. Und dann könnte man sagen, die sind einfach dumm oder bösartig oder beides gleichzeitig. Oder man muss sich fragen, was können die Gründe dafür sein, dass die amerikanische Regierung eine internationale Ordnung derart in Frage stellt, von der das eigene Land ja in nicht wenigen Punkten selber sehr profitiert. Und man weiß ja auch, dass man damit zumindest kurzfristig erhebliche ökonomische Risiken eingeht. Und wenn man versucht, das zu erklären, dann ist man bei einer Reihe von Punkten angekommen, zu denen es eben auch gehört, dass in den USA offensichtlich das Gefühl herrscht, dass man international mit den Kosten einer Ordnung belastet ist, vor allen Dingen den militärischen Kosten, aber auch anderen Ordnungskosten belastet ist, deren Aufrechterhaltung letztlich einem selbst gar nicht so viel nutzt, sondern anderen sehr viel mehr. Und die Frage ist dann, können wir nicht erreichen, dass sie sich da stärker dran beteiligen? Das ist einer der Punkte, glaube ich, der in den USA die Entscheidungen in die Richtung, die im Moment gegangen wird, deutlich beeinflusst haben, ja.
Und ist das jetzt so ungewöhnlich oder ist das, was Sie ja ein Buch drüber geschrieben haben, weil Sie beginnt ja schon vor ein paar hundert Jahren, oder ist es einfach eine ganz normale Entwicklung und wir erleben eigentlich nur was Normales und nur weil es ein paar Jahrzehnte nicht so auf der Agenda stand, sind wir überrascht?
Das ist einer der Punkte, einer der Auslöser. Wenn man sich nach historischen Vorbildern oder nach historischen Analogien umschaut, dann wird man sehr schnell feststellen, völlig unabhängig von den Figuren Trump, Putin, Xi Jinping oder wie die alle heißen, gibt es eine Konstellation in den internationalen Wirtschaftsbeziehungen, die wiederkehrend auftaucht und die auch im Moment ein großes Problem darstellt. Das ist zum einen das, was wir gerade angesprochen haben, nämlich die Frage der Kosten der Ordnung. Wer hat sie zu tragen und ist das gerecht? Das ist das eine. Der andere Punkt ist der, dass in den USA und in Großbritannien im 19. Jahrhundert war die Erfahrung eine ganz ähnliche, dass man den Eindruck hat, wir garantieren, wir stützen eine Ordnung, die wir bezahlen müssen, von der aber nicht mal wir selber die Hauptprofiteure sind, sondern es sind ja andere, die im Rahmen, wenn man so will, unserer garantierten Regeln davon sehr, sehr profitieren und nicht mal dafür bezahlen müssen. Also wir garantieren eine Ordnung, in der wir selber sogar an Bedeutung verlieren. Das ist ein Phänomen, das hat Großbritannien mit der Pax Britannica im 19. Jahrhundert erlebt, dass die eigene wirtschaftliche Bedeutung, die zur Mitte des Jahrhunderts sehr groß war, am Ende des Jahrhunderts gar nicht mehr so bedeutend gewesen ist, sondern andere, die USA und Deutschland etwa, aber auch Japan, sich sehr viel schneller entwickelt haben. Und diese Erfahrung machen die USA auch heute mit der Pax Americana, die sie nach dem Zweiten Weltkrieg als mit Abstand stärkste Macht gegründet haben, die 1989-91 beim Untergang der sozialistischen Staaten noch einmal sozusagen auf einem Höhepunkt angekommen war. Aber seitdem stellt man fest, wir haben eine Ordnung, die wir garantieren, für die wir uns einsetzen, in der aber andere, und zwar uns durchaus nicht politisch nur Gutgesinnte, nämlich China vor allen Dingen, sich sehr viel schneller entwickeln als wir selber. Und kann das in Ordnung sein, eine Ordnung zu garantieren, die nicht nur teuer ist, sondern die uns im Grunde genommen selber sogar schadet, weil sie anderen eine Entwicklungschance gibt, die die dann auch nutzen.
Wenn ich so zuhöre, würde ich sagen, und auch in Ihr Buch reinblickend, ist es so ein Zyklus. Also ein Land wird wirtschaftlich stark, zum Beispiel weil, keine Ahnung, weil das eben innovativer ist oder die Briten mit der industriellen Revolution, das schreiben sie ja auch, die sagen ja im Prinzip, die Briten haben die Stärke eigentlich aus der industriellen Revolution gezogen, mehr als aus dem Merkantilismus, korrigieren Sie mich, wenn ich das falsch verstanden habe. Also ich werde wirtschaftlich stark. Wenn ich eine dominante Power bin, dann setze ich per Definition den globalen Ordnungsrahmen. Weil wenn ich wirklich stark bin, muss ich jetzt meine eigene Flotte schützen, sage ich jetzt mal. Nebeneffekt ist, wenn ich die Flotte schütze, schütze ich natürlich nicht nur meine eigene Flotte, sondern auch die anderen vor den Piraten. Also Beispiel die USA schützen eben uns vor den Houthis, obwohl sie eigentlich weniger Nutzen haben. Daraufhin werde ich relativ wirtschaftlich schwächer zu anderen. Und dann kommt eine neue Führungsmacht. Also ist das so quasi so ein Zyklus, dass man sagen muss nach dem Motto, naja, es gab ja auch diesen griechischen Philosophen, dessen Namen ich immer nicht aussprechen kann. Ist es einfach so, China ist die kommende Macht und der Wirtschaftskrieg, den wir jetzt erleben, ist die Abwehrschlacht der Amerikaner gegen etwas, was unvermeidbar ist?
Da ist viel dran, was Sie gesagt haben. Ich würde das vielleicht etwas vorsichtiger formulieren und sagen, dass die wirtschaftlichen Rivalitäten zwischen Staaten, also das, was so wir als Kern moderner Handels- und Wirtschaftskriege sehen. Das ist eigentlich der Normalzustand, das ist der Normalfall. Und wenn das nicht reguliert wird, also keine Ordnung gibt, nach denen das jetzt ablaufen soll, dann hat das eine gewaltige Eskalationsdimension. Und wir kennen ja Phasen, in der es eben diese Regulation oder diese Ordnung nicht gegeben hat, vor allen Dingen eben bis zu den napoleonischen Kriegen, aber auch in der Zeit des Ersten und des Zweiten Weltkrieges. Da können solche Wirtschaftskriege und wirtschaftliche Auseinandersetzungen, solche Konkurrenzen sehr schnell sehr gewaltige Eskalationspotenziale entfalten. Eingehegt waren die in zwei historisch bemerkenswerten Situationen. Einmal im 19. Jahrhundert, als Großbritannien so stark war, dass es im Grunde genommen die Regeln gar nicht mal zwangsweise durchsetzen musste. Man konnte es eigentlich vorgeben und sagen, Kinder, wenn ihr mit uns handeln und wenn ihr von unserer Stärke profitieren wollt, dann habt ihr die und die und die Spielregeln einzuhalten. Die Pax Britannica war also keine geschriebene Ordnung, die mit Gewalt im Einzelnen durchgesetzt worden ist, sondern das war für viele, obwohl ihnen die wirtschaftliche Stärke Großbritanniens vielleicht gar nicht so passte, aber trotzdem sehr attraktiv, mit England, Großbritannien in wirtschaftlich guten Beziehungen zu stehen. Und insofern hat man diese Ordnung, die Großbritannien dann im Rahmen des sogenannten Freihandelsimperialismus mit seiner Flotte und mit seinem Empire ja auch robust durchgesetzt hat, das hat man genutzt. Und das war aus englischer Sicht um die Mitte des 19. Jahrhunderts heraus ja eigentlich eine gute Lösung. Die Erfahrung, die die Engländer machen, ist dann nur, dass sie garantieren eine Ordnung zu einem, in dem Zeitpunkt, wo sie so stark sind, ist das ganz großartig. Dadurch lösen sie aber einen wirtschaftlichen Strukturwandel aus, an dessen Ende sie eben nicht mehr die Stärksten sind, sondern andere stärker geworden sind. Das ist eine Erfahrung, die die USA heute auch machen, dass sie einen Strukturwandel ermöglichen der Weltwirtschaft durch ihre Pax Americana, durch die Regeln, durch die Vorschriften, der die Gewichte in der Weltwirtschaft verschiebt. Das ist, würde ich sagen, ein notwendiger Prozess, der, wenn man so will, der diesen Ordnung paradoxalerweise inne liegt. Die führen dazu, die Ordnung, dass der Strukturwandel beschleunigt, und der Strukturwandel läuft eben nicht gleichmäßig ab, sondern er bevorzugt einzelne Regionen, er bevorzugt einzelne Branchen, einzelne Bereiche wachsen schneller als andere. Und die Frage ist dann, wie geht man mit den Konsequenzen dieses Wandels um? Das ist die große Frage, die wir im Moment haben. Das kann in eine eskalative Situation führen, dass man das Gefühl hat, der Wandel ist so stark, dass er diejenigen sehr befördert, mit denen wir gar keine guten Beziehungen haben wollen und politisch auch keine guten Beziehungen haben. Wie können wir uns gegen die wehren? Was können wir da tun? Das kann eine entweder gewaltsame Aussage sein oder es kann nach eine andere Richtung gehen. Das ist das Problem, mit dem wir im Moment konfrontiert sind.
Ja, und wie entscheidet sich denn die Weichenstellung? Ich meine, wenn Sie sagen, es ist das Problem, was sind denn, Sie haben jetzt historisch alles angeschaut, Portugal gegen Niederlande, Niederlande gegen Großbritannien, Frankreich gegen Großbritannien, Deutschland, Japan, Sie haben alles angeschaut. Was entscheidet dann darüber, ob dieser Konflikt, ob diese Weichenstellung oder sagen wir so, dieses Dilemma, ob dieses Dilemma zur Eskalation führt oder nicht zur Eskalation führt?
Meiner Ansicht nach hat das immer zur Eskalation geführt. In den Eskalationen setzt sich dann danach aber ein Sieger durch. Und dieser Sieger, das waren im 19. Jahrhundert die Engländer, die Briten, das waren im 20. Jahrhundert die USA, die werden danach in gewisser Weise zum Hüter eines nicht mehr eskalativen Zustands, der eben vorher durch große Kriege erreicht worden ist. Das Ende der napoleonischen Kriege endet ja mit einer vollständigen Niederlage von Napoleon. Das Ende des Zweiten Weltkriegs bringt die vollständige Niederlage von Japan und Deutschland und einen dominanten Akteur hervor, der jetzt sagt, jetzt machen wir eine Ordnung, mit der können wir alle zusammen leben. Das war bei den Amerikanern nach dem Krieg zwar gegen die Russen gerichtet, aber im Westen hieß das, ihr könnt alle damit leben, ihr habt alle davon Vorteile, ihr werdet alle einbezogen, ihr müsst nur nach unseren Spielregeln das tun, also den Dollar akzeptieren etc. pp. Das ist die historische Erfahrung. Es muss einen starken Akteur geben, einen Hüter der Ordnung, der sie nicht nur durchsetzt, sondern der auch auf ihren Regeln besteht. Das ist die einzige Situation, die ich historisch jedenfalls nennen kann, in der eine solche Ordnung oder ein reguliertes Miteinanderumgehen entstanden ist. Fehlt ein solcher starker Akteur, ein solcher dominanter Akteur. Großbritannien hatte in der Mitte des 19. Jahrhunderts 50% der weltgewerblichen Produktion. Das gleiche gilt für die USA 1950, also 100 Jahre später. Das waren sehr starke, sehr attraktive Hüter der Ordnung. Fehlt so etwas, hat man eine Truppe von mehr oder weniger gleich starken Konkurrenten, wie das in der vornapoleonischen Zeit der Fall war, als Spanien, Portugal, die Niederlande, Großbritannien, Frankreich miteinander konkurrieren, die alle mehr oder weniger gleich stark waren. Keiner war dazu in der Lage, dem anderen irgendetwas vorzuschreiben und keiner war auch attraktiv genug, dass die anderen sich ihm automatisch angeschlossen hätten. Dann hat man eine sehr eskalative Situation, in der es im Grunde genommen zu permanenten Auseinandersetzungen führen, die sehr schnell in offene Kriege umschlagen können. Das ganze 18. Jahrhundert war im Grunde genommen ein Jahrhundert von kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen Frankreich und Großbritannien. Die wurden in Europa ausgetragen, die wurden aber vor allen Dingen in den seinerzeitigen Kolonialgebieten ausgetragen, wo ständig es darum ging, dass man seine wirtschaftlichen, seine politischen Interessen letztlich dann auch mit militärischen Mitteln auf Kosten der anderen durchsetzt. Man könnte sagen, die Situation der Ordnungen, wo es einen Hüter der Ordnung gibt, der das auch durchsetzen kann, das waren die historisch gewisserweise günstigen Momente, deren Vorgeschichte aber eine gar nicht so schöne ist, weil das waren zerstörerische Kriege, aus denen dann einer als Sieger hervorgegangen ist, der im Nachhinein dann, wenn man so will, die Regeln vorschreiben konnte. Und dann kommt es eben zu dem, worüber wir vorher gesprochen haben. Die machen dann die Erfahrung, dass sie eine Ordnung garantieren, die einen gewaltigen ökonomischen Strukturwandel auslöst. Und in dem werden eben nicht nur sie, sondern alle anderen auch stärker und größer. Und wenn dann zwischen denen Konflikte herrschen, Japan und Deutschland haben ja von der amerikanischen Ordnung nach dem Zweiten Weltkrieg durchaus sehr profitiert und auch mehr als die Vereinigten Staaten. Da sie sich aber der amerikanischen Führung untergeordnet haben, ist das in den USA vielleicht ungerne gesehen worden. Aber das hat man nicht für eine Bedrohung gehalten. Russland, das sowjetische Imperium, war militärisch und politisch immer ein großer Konkurrent, aber ökonomisch war da nicht so richtig viel los. Da musste man nicht so viel Angst davor haben. Die Verhältnisse in der DDR oder in Russland waren nun wirklich nicht attraktiv. Das, was man heute als Erfahrung macht, ist eben das, dass man einen Rahmen geschaffen hat, der den Aufstieg Chinas bedeutet und dadurch verliert die alte Ordnung an Bedeutung. Wohin wir jetzt zurückkommen, ist die Situation. Historisch sollte man keine Analogien ziehen, aber das erinnert zumindest daran, dass wir eben eine Welt haben, in der es verschiedene, etwa gleich starke oder miteinander zumindest konkurrenzfähige Akteure gibt und die Vorstellung, es gibt einen Hüter der Ordnung, der den anderen mehr oder weniger die Regeln vorschreiben kann, das ist historisch kaum mehr möglich.
Jetzt habe ich Ihnen zugehört, habe mir gedacht so, also es gibt eine Phase der Ordnung, dann gibt es das Aufholen der anderen, da gibt es einen Challenger, da gibt es eine Phase der Unordnung und wer sich in diesem Konflikt durchsetzt, der durchaus oftmals blutig ist, setzt wieder eine Ordnung und der Zyklus beginnt von vorne. Jetzt haben wir den Konflikt USA-China. USA hat zwar ein höheres Bruttoinlandsprodukt pro Kopf, die Chinesen sind aber als Wirtschaft deutlich größer, weil sie mehr Menschen haben. Die Chinesen haben durchaus, wenn man Technologien anschaut, in einigen Bereichen die Nase vorne. Die Chinesen haben in den letzten Jahren sehr intensiv daran gearbeitet, sich weniger anfällig zu machen für jede Art von Wirtschaftskrieg. Man denke an Energie, man denke an Technologie, also viele Dinge haben sich unabhängiger gemacht. Gewerbliche Wertschöpfung, haben sie, glaube ich, gesagt, waren früher Briten und USA die Starken. Heute ist China die weltgewerbliche. Vielleicht ist heute Gewerbe nicht mehr so wichtig, weiß ich nicht. Darüber hinaus haben sie strategisch seltene Erden. Also ich glaube, die US-Verteidigungsindustrie ist ohne chinesische Zulieferung überhaupt nicht fähig, sich zu verteidigen. Also ich will sie in diesen Mund legen, aber dann würde ich doch sagen, nach dem Motto, die Wahrscheinlichkeit, dass es jetzt friedlich ausgeht zwischen China und USA, ist relativ gering.
Da ist es eben sehr interessant, sich mit den historischen Dingen auseinanderzusetzen. Großbritannien hat ja am Ende des 19. Jahrhunderts die gleiche Erfahrung mit den USA und Deutschland gemacht und Großbritannien hat nicht versucht, das aufzuhalten. Dass es zum Ersten Weltkrieg gekommen ist, hat mit den wirtschaftlichen Gewichtsverschiebungen eigentlich relativ wenig zu tun. Das hat danach natürlich eine große Rolle gespielt, weil eine globalisierte Wirtschaft immer auch Mittel und Möglichkeiten gibt, dem Gegner zu schaden. Das hat man getan. England hat die Blockade verhängt und etc. pp. Und Deutschland vom weltwirtschaftlichen Verkehr abgeschnitten. Die britische Regierung hat vor 1914 eigentlich abgesehen von bestimmten Dingen, die man natürlich geachtet hat, die Stärke der eigenen Flotte und andere Dinge, hat aber nicht versucht, mit gewaltsamen oder mit Zollmitteln hätte man ja versuchen können, Deutschland aufzuhalten, weil man letztlich vom Aufstieg der deutschen Industrie sehr stark profitiert hat. Dass in Großbritannien sehr viele Farbstoffe in guter Qualität und sehr preiswert vorhanden waren, das lag eben daran, dass das alles aus Deutschland, von der BASF, von Bayer, von Höchst und von anderen kam. Sich davon abzuschneiden, wäre nicht im englischen Interesse gewesen. Und genau das Gleiche haben wir heute ja in den USA. Wir können den Strukturwandel, der nach dem Zweiten Weltkrieg eingetreten ist und vor allen Dingen seit den 1990er Jahren eingetreten ist, primär unter dem Gesichtspunkt der relativen Gewichtsverschiebungen sehen. Und dann kann man sich in den USA Sorgen darum machen, sind wir eigentlich auf alle absehbare Zeit noch dazu in der Lage, dieses große militärische Potenzial zu finanzieren, das nötig ist, um sich in der Welt durchzusetzen. Das ist die eine Sache, darüber muss man nachdenken. Die andere Sache ist aber die, und darauf hat Niall Ferguson schon vor längerer Zeit hingewiesen, es ist ja keineswegs so, dass der chinesische wirtschaftliche Aufstieg nur zum Nachteil der USA ist. wenn die USA heute die Hauptimportnation der Welt sind, da sind sie ja, der amerikanische Markt ist der größte Importmarkt überhaupt, dann heißt das ja auch, wir nehmen euch in Anspruch. Wir hängen ja in gewisser Weise von euren Lieferungen, und zwar nicht nur bei den seltenen Erden ab, sondern in China werden ja auch, glaube ich, 90% der iPhones hergestellt. Und da werden alle möglichen Industriegüter, Verbrauchsgüter und alle anderen Dinge hergestellt, Medikamente, Papiertaschen und ich weiß nicht was alles, die in einem ganz hohem Maße in den USA ja benötigt werden. Also Amerika ist in gewisser Weise beunruhigt über den Aufstieg eines anderen Landes, von dem man wirtschaftlich aber selber sehr, sehr große Vorteile auch hat, weil es in den USA kaum möglich sein wird, die chinesischen Industrieimporte kurzfristig zu substituieren. Das macht die ganze Sache so kompliziert, dass die USA zwar den Aufstieg Chinas eben kritisch sehen, ihn aber gleichzeitig im Grunde auch benötigen, um ihr eigenes Wirtschaftsmodell, das ja in vielen Bereichen noch gut funktioniert, im Bereich der Hochtechnologie, im Bereich der Finanzdienstleistungen und so weiter, funktioniert das ja alles ganz gut, um das hinzubekommen, um das aufrechtzuerhalten. Von daher ist es eine politische Gestaltungsaufgabe, vor der man im Moment steht. Wie gehen wir mit diesem Strukturwandel, mit den regionalen Gewichtsverschiebungen um, ohne dass wir in einen völlig destruktiven Eskalationsprozess hineingeraten? Ich glaube, das ist den meisten auch bewusst. In der englischen Regierung war das jedenfalls vor 1914 bewusst, dass man diesen Strukturwandel nicht gewaltsam aufhalten kann, selber davon sogar profitiert und guckt, wie gehen wir damit um? Und das gleiche Problem haben wir heute, dass wir im Grunde genommen uns fragen müssen, wie kann man diesseits der Gewaltschwelle, wie kann man da erreichen, dass wir die Vorteile des internationalen Handels, von dem wir alle sehr viel haben, von der internationalen Arbeitsteilung, aufrechtzuerhalten, ohne dass das auf die politischen und anderen Beziehungen der Welt zu destabilisierend wirkt. Das ist, glaube ich, das große Problem. Und da muss man irgendwie versuchen, eine Antwort zu finden. Und das hat auch nichts mit den Namen Putin, Trump oder sonst irgendwas zu tun. Das ist schlicht und einfach ein objektives Problem, das sich aus dem wirtschaftlichen Strukturwandel ergibt, der eben zurzeit wieder sehr beschleunigt abläuft.
Haben Sie schon mal direkt gehandelt? Also so richtig direkt, so dass es gar nicht mehr direkter geht? Nein, dann sollten Sie es direkt mal mit der neuen App von Europas direktestem Direktbroker Tradegate Direct ausprobieren. Tradegate Direct wurde von Profis für Profis entwickelt und ist speziell für erfahrene Trader mit hoher Handelsfrequenz gemacht, die Wert auf Kontrolle, Effizienz und Unabhängigkeit legen. Die App ermöglicht Privatanlegern den unmittelbaren Direktzugang zur Tradegate BSX. Das ist Europas liquideste regulierte Retailbörse. Tradegate Direct ist ein Produkt der Tradegate AG, einem der innovativsten Finanzdienstleister in Europa mit über 30 Jahren Expertise. Die Tradegate AG vereint Marketmaker, Börse und Broker. Als Betreiberin der Tradegate BSX bietet sie direkte Kontrolle über Handelsprozesse, Preisbildung und Orderabwicklung. Das ermöglicht eine transparente, effiziente und marktnahe Orderausführung ohne Umwege aus erster Hand. Sie profitieren von hoher Ausführungsgüte, engen Spreads und minimaler Slippage, was besonders für große Volumen und aktive Strategien entscheidend ist. Zu den App-Features zählen Realtime-Watchlists mit bis zu 150 Titeln, intelligente Ordertypen und Performance-Analysen auf institutionellem Niveau. Mehr als 7.000 Aktien, 3.000 ETFs und tausende Mini-Futures sind über die App handelbar. Außerdem bleibt der gesamte Handel dauerhaft kostenfrei und das auch bei neuen regulatorischen Vorgaben. Erleben Sie, wie direkter Börsenhandel im Hier und Jetzt funktioniert mit Tradegate Direct. Mehr Informationen in den Shownotes oder unter tradegate.direct.
Sie haben gerade gemeint, ja, die haben nichts gegen die Deutschen getan, wobei ich mich daran erinnere, dass, glaube ich, Made in Germany wurde ja eingeführt eigentlich als Label, um uns zu schaden. Also es ist ja oftmals auch so, dass diese aufsteigenden Länder dann auch plötzlich politische Ambitionen haben oder andere Ziele haben. Also damals in Deutschland, korrigieren Sie mich, also Platz an der Sonne. Wir wollen auch einen Platz an der Sonne haben, wir brauchen auch Kolonien und was weiß ich. China, dieses große Thema mit Taiwan. China möchte ja nicht nur eine Handelsmacht sein, China möchte Taiwan haben, China möchte aber auch, glaube ich, so einfach wieder eine Rolle in der Welt haben, die dominierend ist, zumindest wenn man das, so, wenn man glaubt, was gesagt wird, vielleicht ist es ja auch nur PR in den Medien, können Sie mich korrigieren. Also ist es nicht so, dass aufgrund der Tatsache, dass man relativ an wirtschaftlicher Bedeutung oder Kraft gewinnt, damit auch die politischen Themen hochbrechen und deshalb die Lösung des Konfliktes, eine friedliche Lösung des Konfliktes, ich will nicht sagen, verunmöglicht wird, aber zumindest deutlich erschwert wird.
Das Problem ist ja, die Länder sind ja alle nicht alle gleich betroffen. Die USA haben im 19. Jahrhundert die Erfahrung gemacht, dass sie autonom handlungsfähig sind, weil ihre eigene Wirtschaft, ihr eigener Markt so gewaltig groß und dynamisch ist, dass der Weltmarkt für sie eine eher untergeordnete Bedeutung hat. Das ist ja bis heute noch so, dass die USA vom Export weniger abhängen als etwa die europäischen Länder oder China. Da denkt man, man ist schon irgendwie handlungsfähig, da kann man was machen. Die deutsche Seite vor dem Ersten Weltkrieg war wirtschaftlich zollkriegsmäßig überhaupt nicht handlungsfähig. Das wussten ja auch. Es gibt eine sehr schöne Studie von der Taub über die deutsche Handelspolitik vor dem Ersten Weltkrieg. Die waren weltwirtschaftlich so integriert, dass jede Form von Diskriminierung von anderen zu gewaltigen Retorsionsmaßnahmen geführt hat. Das hat zwar im Inland gewaltige Auseinandersetzungen gegeben, weil da viele, die Agrarier etwa oder die Schwerindustrie, hohe Zölle gewollt haben, um sich gegen die ausländische Konkurrenz zu schützen. Aber die verarbeitende Industrie und alle anderen haben gewusst, das können wir auf keinen Fall machen. Wenn wir jetzt hier hohe Agrarzölle erheben, dann erheben die anderen Länder hohe Gewerbezölle und das schadet uns ganz gewaltig. Also Deutschland war nie wirtschaftlich in der Situation, so bedeutend zu sein, dass es anderen mehr oder weniger seine Spielregeln vorgeben konnte. Deutschland wäre nie unter keinen Umständen in die Rolle hineingeraten, die Großbritannien oder die USA in der Pax Americana oder Pax Britannica gehabt haben, weil Deutschland in hohem Maße weltwirtschaftlich integriert ist und diese Integration gar nicht aufs Spiel setzen kann, ohne sich selber existenziell zu schaden. Das wussten die deutschen Unternehmen übrigens, als 1914 der Krieg ausgebrochen ist, ganz, ganz genau. Wenn Sie in den Unternehmensarchiven und den dortigen Akten nachschauen, dann schlagen die Herren dort, Herren waren das ja fast alle, die Hände über dem Kopf zusammen, weil plötzlich ihre ganzen Märkte wegbrechen. Ja, die chemische Industrie hat den Weltmarkt in Farben, um dieses Beispiel zu benutzen, zu 90% beherrscht. Und die größten Einzelmärkte waren Frankreich, Russland, Großbritannien, die USA, Italien und andere. Und da ist 1914 plötzlich der gesamte Markt weg. Und das wissen die natürlich in Leverkusen, das wissen die in Ludwigshafen. Das wollen die nicht haben. Und das ist für die Deutschen völlig klar, dass man so etwas auf keinen Fall in Kauf nehmen kann. Oder wenn man das dann in Kauf nehmen muss, weil die politischen Entscheidungen in diese Richtung gehen, dann entstehen Eskalationsspiralen, die ganz gewaltig sind. Aber zurück zu Ihrer Frage. Heute ist das so, dass in den USA und in China die Bedeutung natürlich groß ist. In China hat mehr Bedeutung. Und die Frage, die sich jetzt dort stellt, ist, wie können wir diese gewachsene wirtschaftliche Macht einsetzen als Instrument des politischen Handelns, des politischen Verhaltens? Kann man das tun oder kann man das nicht tun? Und das hängt dann wirklich sehr von den Einzelbedingungen ab. Für die Europäer ist das immer eine sehr schwierige Angelegenheit gewesen. Ein Land wie Holland oder Belgien, die sind so verflochten, da geht gar nichts. In Deutschland habe ich gerade drüber gesprochen. In den USA kann man sich vorstellen, das sagt Trump ja auch ganz offen, das ist die aus dem 19. Jahrhundert stammende Optimalzolltheorie. Wir sind so bedeutend, die anderen können es sich gar nicht erlauben, von unserem Markt zu verschwinden. Also wenn wir den Zölle aufbrummen, werden die schon selber bezahlen und nicht die Produkte in unserem Land so teuer machen. Denn das hieße für sie, dass sie den Markt verlieren. Das kommt etwas kurz gesagt aus dem 19. Jahrhundert. Diese Vorstellung, und die befeuert in dem Moment in den USA, glaube ich, auch einen großen Teil der Debatten, die Vorstellung, wir sind handlungsfähiger. Deshalb, weil die anderen mehr von uns als wir von ihnen abhängig sind. Und dieses Machtgefälle können wir ausnutzen. China ist schon sehr viel schwieriger, wie weit China dazu in der Lage ist, ganz autonom zu handeln und zu sagen, die Weltwirtschaft ist nicht wirklich wichtig. Ich glaube nicht, dass das der Fall ist. China hängt in hohem Maße von seinen Exporten ab. Und das war auch der Weg der eigenen Industrialisierung, dass man andere in das Land gelockt hat, produziert hier, produziert für die Weltmärkte zu unseren Standortbedingungen, zu unseren Lohnkosten, aber auch zu unseren anderen Bedingungen natürlich. Aber China ist, glaube ich, nicht so sehr dazu in der Lage, sich aus der Weltwirtschaft einfach herauszuziehen. Das ist schon sehr viel schwieriger. Von daher ist man dort auch in den ganzen Verhaltensweisen, habe ich jedenfalls den Eindruck, etwas vorsichtiger. Aber Sie haben vollständig recht gesagt, China versucht natürlich seine Anfälligkeit gegenüber internationalem Druck, Sanktionen, gegenüber Einflussnahme und anderes, was sich ergibt, ist ja ganz offensichtlich, das versuchen sie natürlich geringer zu machen, also stärker sich zu autonomisieren und dadurch natürlich auch dann mehr an Handlungsfähigkeit zu gewinnen. Taiwan ist einer der aus der chinesischen Geschichte heraus nachvollziehbaren Konflikte. Ich glaube aber nicht, dass die Taiwan-Frage da wirklich so wichtig ist. Was sein kann, ist, dass Taiwan der Anlass sein wird, dass es zu irgendeinem Konflikt kommt, der dann nicht mehr begrenzt werden kann. Aber das ist die große Frage, die man sich eben stellen muss. Historisch ist das ganz schön zu sehen, ist das, wie handlungsfähig in den internationalen Bezügen sind eigentlich die einzelnen Staaten, die einzelnen Akteure. Und da merkt man, dass das eben ein sehr unterschiedliches Gewicht ist, dass die Einzelnen da in die Waagschale legen können. Die Europäer waren global gesehen immer relativ schwach und waren immer darauf angewiesen, dass die internationalen Beziehungen gut funktionieren, dass der internationale Handel gut funktioniert. Man hat zwar versucht, mit Zöllen und mit anderen Dingen zu arbeiten, sich gegenseitig zu traktieren, aber so richtig erfolgreich war das nicht. Die USA haben im 19. Jahrhundert eine, wenn man so will, erfolgreiche Schutzzollgeschichte geschrieben, weil die Schutzzölle hoch waren, das Land davon profitiert hat aber die internationalen Kapitalgeber und die Unternehmen nicht abgeschreckt waren, sondern im Gegenteil versucht haben, in den USA dann Fuß zu fassen, eigene Fabriken zu gründen und. Und bei China weiß man es aus dem 19. Jahrhundert, dass dort der Freihandelsimperialismus, die ungleichen Verträge, die Kriege als große Demütigung empfunden worden sind. Und da ist heute der Versuch, eben sich selber wieder zu behaupten und die eigene Bedeutung auch ökonomisch zu unterstreichen und Handlungsfähigkeit, auch Autonomie zu gewinnen, dass das eine sehr große Rolle spielt. Aber von den Daten her würde ich sagen, sind die Chinesen schon auf die Integration in die Weltwirtschaft angewiesen. Einen Krachkurs, glaube ich, wie das die amerikanische Regierung zurzeit macht, das, glaube ich, wird man dort nicht machen. Ganz abgesehen davon, dass alleine die diplomatischen Usancen das in China sehr unwahrscheinlich machen, dass das, wenn in dieser Form passiert.
Ja, vor allem, die Amerikaner würden aber nicht alle eine Allianz gegen China weltweit hinbekommen. Das schaut ja nicht so aus. Ich meine, China hat ja mit der Seidenstraße und so weiter eigentlich schon so viele Grundlagen geschaffen. Und ich habe auch irgendwie gelesen, zwar ist in den USA ein wichtiger Markt, aber es ist nicht mehr so wichtig für China als Exportmarkt, weil die auch noch andere haben. Also vor dem Hintergrund ist doch eigentlich die Situation, vor der wir sind, diejenige, dass die USA China gar nicht klein kriegen können.
Nein, das ist sehr unwahrscheinlich, weil die USA, und das habe ich ja eben schon gesagt, selbst ja auf den chinesischen Erfolg angewiesen sind. Man könnte, und es scheint so, manche Äußerungen aus der Trump-Regierung lassen sich so lesen, dass sie hoffen, make America great again, und wir ziehen eine Schutzzollmauer hoch und hoffen dann, dass dadurch die Standortbedingungen in den USA besser werden und internationale Unternehmen in die USA gehen und ihre Produktion dorthin verlegen und dass wir da auf diese Weise dann unsere industrielle Substanz wieder zurückgewinnen und die es uns ermöglicht, dann weniger importabhängig zu sein. Die Vorstellung scheint schon da zu sein, aber das ist eine typische Gedankenreihe, die sich an Friedrich List, den schwäbischen Ökonomen der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, anlehnt. Das setzt aber voraus, dass man das auf die Reihe bekommt. Das setzt voraus, dass die USA flächendeckend gewerbliche Produktion aufbauen, die international konkurrenzfähig ist. Und das bei der gegebenen Infrastruktur der USA, bei dem gegebenen Bildungssystem der USA, da glaube ich, was die erreichen können, ist das, was hier auch während der Kontinentalsperre geherrscht hat, dass man dadurch, dass man die überlegene englische Konkurrenz raushält, so eine Art Treibhausatmosphäre entsteht und dann wird plötzlich sehr viel möglich. Aber da muss man das Treibhaus eben auch weiter beheizen. Wenn man das dann nicht mehr tut, dann kommt sehr schnell die überlegene auswärtige Konkurrenz. Und das größte Fragezeichen, was ich gegenüber der amerikanischen Entwicklung im Moment eben äußern würde, seid ihr dazu in der Lage überhaupt, eine Industrie, eine gewerbliche Basis aufzubauen, die dazu in der Lage ist, mit der Weltwirtschaft, mit China, aber auch mit sehr vielen anderen Anbietern überhaupt konkurrieren zu können. Ihr habt eure Stärken, die im Bereich der Hochtechnologie, der Finanzdienstleistung und anderer Sachen sind, da funktioniert das auch gut, da ist euer Bildungssystem in Ordnung, da ist auch die Infrastruktur nicht so sehr territorial gebunden, da kann man eben fliegen und andere Dinge machen oder kommunizieren über das Netz oder ähnliches mehr. Aber überall da, wo es darauf ankommt, dass man sehr fleißige, sehr effiziente Arbeitskräfte hat, dass man sozial-moralische Milieus besitzt, wie sie in China ja wohl immer noch existieren und. Da bin ich sehr skeptisch, ob das den USA gelingt, auf Dauer in einer angemessenen Zeit das hinzubekommen. Nein, das ist für die USA ein großer Vorteil, dass China bereit ist, seine vergleichsweise niedrigen Arbeitskosten den Amerikanern zur Verfügung zu stellen. Ob man das substituieren kann, weiß ich nicht.
Also das verstehe ich alles, aber jetzt habe ich trotzdem so einen Hänger, weil ich sage, okay, wir hatten eigentlich immer eine Macht, die so dominierend war. Und Sie haben vorhin im Nebensatz gesagt, sobald wir diese dominierende Macht nicht hatten, herrscht der Chaos. Jetzt haben wir die Situation, die USA werden ja nicht zu China sagen, ihr seid die Weltmacht, go ahead. Die Chinesen werden weiter aufsteigen wollen. Also man könnte ja auch hingehen, könnte sagen, die Chinesen könnten jetzt auch anbieten, wisst ihr was, Freunde? Wir machen einfach so, wir leisten einen Beitrag zur Sicherung des Welthandels. Wir übernehmen es mit den Houthis, sage ich jetzt einfach mal. Die könnten ja sagen, es ist näher bei uns, machen wir. Machen die Chinesen ja auch nicht. Also wie wäre denn, weil Sie haben vorher gesagt, man muss einen Ausweg finden, wie wäre denn ein Ausweg aus dem Problem?
Das ist eben der Clou dieses Buches, das ich da geschrieben habe, dass ich, was heißt Clou, also man als Historiker kann man ja nicht prognostizieren, sollte man auch nicht machen, aber was man sagen kann, ist, man weiß ja, wie das ist, wenn ordnungslose Zustände da sind, wie schnell das eskalieren kann. Und in dem Punkt bin ich ganz anderer Auffassung als hier bei uns die öffentliche Meinung. So ist, ich finde ja im Grunde genommen, wenn man sich das genau anschaut, was derzeit passiert, dann ist das die Wiederkehr einer Art robuster Wirtschaftsdiplomatie, die aber diesseits der Kriegsschwelle ist. Wenn der Trumps Deal-Politik, wenn die dazu führen würde, dass man in einer Situation der, sagen wir mal, offenen Konkurrenz, in der es keinen dominierenden Hüter der Ordnung gibt, dass man dann nicht aufeinander schießt oder keine Kriege macht, sondern sagt, wir vertreten robust unsere eigenen Interessen und machen dann jeweils Deals. Das heißt, wir treffen irgendwelche Abkommen, von denen beide Seiten etwas haben. Sonst ist das ja kein Deal. Das finde ich in gewisser Weise rational. Das würde uns nur dazu zwingen, die Forschung in Ordnungen, die wir im Kopf haben, die sich, wenn man so will, unter amerikanischer Hegemonie bewährt haben, dass wir uns von dieser Ordnungsvorstellung verabschieden und uns wieder einer Situation öffnen, die sagt, es gibt unterschiedliche Staaten, es gibt unterschiedliche Interessen, es gibt unterschiedliche Formen, in denen sich die Entwicklung vollzieht. Das hängt ja auch nicht von der chinesischen Regierung alleine ab, wie schnell sich China wirtschaftlich entwickelt. Auch der deutsche Aufstieg vor dem Ersten Weltkrieg war keine Leistung, keine Schöpfung der kaiserlichen Regierung alleine, die dann hätte sagen können, so und so machen wir das. Das passiert eben in gewisser Weise einmal einfach, wenn der ökonomische Strukturwandel auf dem Weg ist. Aber wenn die im Rahmen der Politik und dann sagen müsste, wir wissen das, es gibt unterschiedliche Interessen, wir können die robust vertreten, wir vertreten die robust und machen eigentlich auch keine faulen Kompromisse mehr, dann ist das schon ganz gut. Das setzt aber eben voraus, dass man den anderen in seiner Interessen geleitet hat, bedingt hat, akzeptiert und ihm nicht vorwirft, du bist doch ein Verbrecher, mit dir verhandle ich gar nicht, auf die Idee werde ich gar nicht kommen, du wirst von uns sanktioniert und mit dir rede ich nicht. Ich weiß nicht, was man da sich alles vorstellen kann. Das ist eher der Weg in die Eskalation, weil man dann im Grunde genommen diese Vorstellung, wir werden uns schon irgendwie verständigen in Form eines Deals, weil man das ja unmöglich macht in gewisser Hinsicht. Das ist ja auch das Problem in gewisser Weise zurzeit mit Russland, dass man mit denen gar keine Deals machen will, weil man meint, das würde dann den Falschen nutzen. Das ist aber eine Sache, die auf die globalen Wirtschaftsbeziehungen bezogen eine sehr eskalative Seite hat.
Ja gut, aber trotzdem fällt mir es ein bisschen schwer, mir vorzustellen, wie so ein Deal ausschauen könnte. Weil der Deal müsste ja wahrscheinlich sein, die Amerikaner konzidieren China mehr weltpolitischen Einfluss.
Das ist Sie reden jetzt über Politik, da bin ich ganz bei Ihnen. Das sind politische Fragen. Womit ich mich beschäftige, sind letztlich wirtschaftliche Dinge. Das ist richtig. In der Politik, glaube ich, sind diese Deals sehr viel schwieriger. Das glaube ich sofort.
Aber Sie haben ja auch im Buch zu Recht darauf hingewiesen, politische Stärke ist ja auch eine Folge von wirtschaftlicher Stärke. Und wenn wir jetzt den Effekt haben, dass eben die wirtschaftliche Stärke Chinas relativ deutlich gestiegen ist, die wirtschaftliche Stärke Amerikas, haben wir gerade diskutiert, ist in einigen Bereichen noch stark, in anderen Bereichen nicht mehr vorhanden, dann heißt es doch im Prinzip, laufen da eben doch auf diese multipolare Welt zu.
In der wir meiner Ansicht nach schon drinne sind. Wir erleben ja auch, dass natürlich China größer wird und seine Handlungsspielräume größer werden. Aber die wachsen natürlich auch nicht in den Himmel. Das muss man auch ganz nüchtern sehen. Auch die Chinesen werden die Erfahrung machen, dass ihre Aufstiegsphase nicht das letzte Wort der Weltgeschichte ist. Wie das vielleicht die Amerikaner 1990 oder 91 dachten, the end of history, nach dem Niedergang der Sowjetunion sind wir die Letzten und die Geschichte ist jetzt am Ende. Das war eine gewaltige Selbsttäuschung. Ich hoffe nicht, dass man in China auf die Idee kommt, sozusagen die Wiederkehr des himmlischen Friedens mit dem Zentrum in Peking für das letzte Wort der Weltgeschichte zu halten. Nein, das Problem ist einfach, dass der Wandel natürlich auch die Chinesen betreffen wird. Die machen ja auch die Erfahrung im Moment schon. Es gibt ja viele Debatten um die Frage, ob die dazu in der Lage sind, eine internationale Währungsorganisation, um den Renminbi hinzubekommen. Da gibt es viele, die sagen, die versuchen das und wollen das. Und die Sanktionen gegen Russland haben ja dazu geführt, dass viele Länder aus Angst vor Sanktionen sich Gedanken darüber machen, wie eine andere Finanzorganisation global aussehen könnte. Aber ob das so einfach funktioniert, ob China dazu in der Lage ist, allein in Asien eine derartige Dominanz auszuüben, wie das die USA über Europa nach dem Zweiten Weltkrieg gemacht haben, da muss er große Fragenzeichen machen. China ist bedeutend, aber Indien hatte in der Zwischenzeit bereits mehr Menschen. Indonesien hat über 300 Millionen Einwohner. Wie man das alles unter einen Hut bekommen kann, das ist alles sehr, sehr schwierig. China ist attraktiv für viele Länder, vor allen Dingen in Afrika. Wenn man sich da die Liste der Projekte anschaut, das ist schon ziemlich atemberaubend. Die sind deshalb attraktiv, weil sie eben was zu bieten haben. Preiswerte Industrieprodukte, Kredite, eine relativ hohe Effizienz bei der Durchführung von Infrastrukturmaßnahmen und anderen Dingen. Das ist schon ganz eindrucksvoll. Aber selbst wenn man sich die Situation in China selber anschaut, da ist ein großer Teil der Infrastruktur auf Kredit gebaut worden, die sich bis heute ja wirtschaftlich noch gar nicht tragen. Also alles Dinge, wo ja große Risiken darin enthalten sind. Das wird sich auch nicht ändern. Dass China eine Art Hüter der Ordnung werden könnte, das würde ich sagen, ist von der Realität doch sehr weit entfernt.
Das heißt, die richtige Antwort der USA wäre eigentlich, auf die Verbesserung der eigenen Wirtschaft zu setzen. Und dann durchaus auch im gewerblichen Bereich. Also da hat Trump schon einen Punkt, zu sagen, okay, wir müssen im Prinzip da wettbewerbsfähiger werden und dann vielleicht gezielter mit Maßnahmen greifen, mit Subventionierung oder anderen Themen, um da quasi zu helfen.
Wenn man das vergleichen kann, kann man sagen, die Amerikaner wollen so eine Art List, Friedrich-List-Programm der Erziehungszölle machen, die gleichzeitig dazu führen, dass die Standortbedingungen in den USA so gut werden, dass internationales Kapital angezogen wird, sich dort niederzulassen, dort zu produzieren, dort zu arbeiten. Das ist die Erfahrung des 19. Jahrhunderts. 1914, als der Erste Weltkrieg ausbricht, sind die USA der größte Schuldner der Welt. Trotz hoher Zölle, die man hatte, McKinley-Tarif, aus dem Kopf weiß ich nicht genau, aber über 20%, das hat nicht dazu geführt, dass das europäische Kapital, die europäischen Unternehmen sich aus den USA ferngehalten haben. Im Gegenteil, die sind dorthin, haben versucht, jenseits der Schutzzollmauern eigene Produktionen aufzubauen, haben ihr Kapital dorthin gebracht, haben sich an amerikanischen Unternehmen beteiligt und haben im Grunde genommen den amerikanischen Aufstieg finanziert. Und wenn man das überspitzt sagen will, dann versucht der Donald Trump das nachzumachen, das wieder aufzugreifen. Er hat ja McKinley-Tarif sogar explizit erwähnt. Wir sind so attraktiv, wir sind so dynamisch, wir sind so schnell, wir sind so bedeutend, da kann man gar nicht beiseite stehen. Selbst wenn wir hohe Schutzzölle machen, die zwingen die eher noch, dass sie zu uns kommen und hier bei uns diese Geschichte wiederholen, die wir im 19. Jahrhundert erlebt haben, nämlich von einer kleinen Siedlerkolonie zur bedeutendsten wirtschaftlichen Macht der Welt zu werden. Das mag dahinter stecken. Das setzt aber eben voraus, das habe ich schon gesagt, dass die Infrastruktur vorhanden ist, dass die sozial-moralischen Milieus da sind, also dass die Leute wirklich arbeiten wollen und dass sie das auch regelmäßig tun, dass das Bildungssystem funktioniert und. Ich glaube, die USA stehen vor gewaltigen Herausforderungen, zumal, das habe ich auch schon gesagt, die heutige Situation ja nicht mehr die ist, dass man der einzige Hotspot der Weltwirtschaft ist. Die Leistungen von China, von Vietnam, von auch in absehbarer Zeit von Südasien. Zurzeit entwickeln sich ja sogar einige afrikanische Länder gar nicht so unbedeutend. Das muss man dann erstmal in den Schatten stellen. Wenn man Amerika reindustrialisieren oder modernisieren will, dann muss man ja die Leistungsniveaus etwa der chinesischen oder vietnamesischen Industrie überhaupt erstmal erreichen.
Genau, vor allem, weil die Chinesen jetzt auch schon Weltmarktführer sind beim Einsatz von Industrierobotern. Das ist ja auch ganz spannend.
Ja, das ist eine ganz fatale Geschichte aus der Zeit von Obama und Biden, dass man versucht hat, von Chinas Industrieproduktion zu profitieren und war da eigentlich nicht so zollmäßig unterwegs, hat aber auf der anderen Seite im Bereich der Hochtechnologie ganz harte Maßnahmen ergriffen, um zu erreichen, dass die Chinesen dort nicht auf das Niveau kommen, das die Amerikaner haben. Und da waren wir ja zum Teil auch ganz erfolgreich mit, vor allen Dingen im Bereich der Halbleiter der jüngsten Generation hat man die Chinesen ja ferngehalten und hat stattdessen eine eigene, sehr teure und scheinbar sehr effiziente eigene KI-Industrie hochgezogen. Macht dann die dumme Erfahrung, dass die Chinesen im Grunde genommen mit der vorletzten Generation von Halbleitern und sehr viel geringerem Aufwand die gleichen KI-Leistungen erzeugen kann. Das ist eine ganz fatale Geschichte. Das nehme ich an, wird natürlich in den USA auch sehr genau bemerkt werden, was da unterwegs ist. Und dieser Kampf gegen die chinesische Hochtechnologie der Regierung Biden, man denke nur an die Huawei-Geschichten und ähnliches mehr, ja massiv und gezielt gefördert worden ist, dass der unter Umständen gar nicht wirksam gewesen ist. Oder jedenfalls nicht so wirksam, wie man sich das vorgestellt hat, sondern die Chinesen mit Substitutionsformen und mit Eigenentwicklung und mit allem anderen da ein Gegengewicht schaffen können, das unter Umständen sich sogar wirtschaftlich noch eher rechnet als das, was in den USA passiert. Das ist sehr fatal. Und von da versteht man in gewisser Weise jetzt so diese Zollbrachialität. Ich heiße das nicht gut. Also das sollte man nicht falsch verstehen. Aber dass in dieser Situation in den USA man sich Gedanken darüber macht, wie können wir hier etwas wirklich ändern, das verstehe ich schon.
Was haben Sie eigentlich gelernt aus Ihrer Betrachtung historischer Wirtschaftskriege zur Rolle der Bystander, sage ich jetzt mal. Ich sage jetzt nicht mal nicht Innocent Bystander, aber Bystander. Ich meine,
wenn man das ganz grob sagen will, dann sind die kleineren Länder letztlich Ordnungsparasiten. Das wird mal nicht negativ gemeint. Das heißt, sie müssen sich an Ordnung anlehnen.
Ja gut, aber jetzt mal ganz konkret. Also die USA werden natürlich jetzt, machen ja auch schon Druck auf Europa, auf Deutschland. Pick your side. Seid ihr bei uns oder seid ihr bei den Chinesen? Ich meine, dieser Druck wird zunehmen. Die Chinesen locken, die Chinesen treten jetzt überall auf in Davos und sonst wo als die großen Freihändler. Und die Europäer sagen, ja, wir müssen uns mehr an China orientieren. Die Amerikaner sagen natürlich logischerweise, man meint mal, wir sollen euch die Houthis abknallen und ihr orientiert euch an China. Also, was bedeutet der Konflikt für Europa? Ich meine, wird Europa sich entscheiden müssen? Vermutlich ja. Was ist die Folge dieser Entscheidung? Und wie haben in der Vergangenheit sich sozusagen versucht, Staaten, die quasi so mitgezwungen wurden, wie haben die versucht, den Schaden zu minimieren?
Das ist eine ganz, ganz spannende Frage. Der Hans-Werner Sinn hat ja, glaube ich, letztlich irgendwie die Vereinigten Staaten von Europa jetzt auf die Tagesordnung gesetzt. Und wenn man rein in größenökonomischen Größenordnungen denken wollte, dann könnte man sagen, es gibt irgendwann mal die Triade, die sind alle etwa so wirtschaftlich gleich stark, USA, Europa, China. Und dann weiß man nicht, wie sich das verändert, wenn Indien und wenn Afrika aufsteigen. Das heißt, Europa müsste sich einigen. Europa müsste an einem Strang ziehen. Aber Europa ist schon im Moment faktisch handlungsunfähig, wenn es darum geht, größere internationale Handelsverträge auszuhandeln, weil die Interessen in Europa einfach viel zu unterschiedlich sind. Das war immer das große Problem in Europa, dass die historisch entstandene multistaatliche Struktur, die wir hier haben, sich ganz eng mit den wirtschaftlichen Entwicklungen, mit den politischen Strukturen, mit den Legitimationserwartungen verbunden hat. Und die sind in den Ländern nun mal eben anders. In Italien ist es anders als in Frankreich, in Deutschland anders als in Polen oder in Skandinavien. Das müsste man unter einen Hut bekommen. Und man müsste da in dem Zusammenhang sich erst einmal darüber verständigen, wie, auf welche Weise sind hier Kompromisse möglich, die wir erreichen können. Machen wir das auf dem bürokratischen Wege, der in Brüssel ja offensichtlich favorisiert wird. Das heißt, wir lassen das politische Chaos dieser europäischen Integration einfach irgendwie nebenher laufen und tun so, als seien wir das bereits und vollziehen das einfach. Aber die Grenzen davon sind ja allein, was die Finanzierung angeht und andere Dinge, ja längst erkennbar, zumal der Widerstand gegen Brüsseler Bürokratie und Ähnliches mehr da ist. Wenn man diese Idee hätte, dass man auf der Ebene der internationalen Konflikte mitspielen will, müsste man dieses vereinte Europa haben. Dann müsste man einen Weg haben, um das zu erreichen, wie sich das durchsetzen lässt. Und dann ist natürlich die große Frage, warum unterzeichnet die EU keine Handelsverträge, Mercosur oder andere Geschichten, weil sie intern sich gar nicht auf eine Agenda da einigen kann. Von da würde ich meinen, muss man der Realität in die Augen schauen. Und die meisten europäischen Staaten sind nicht groß genug, um eigene Ordnungen durchzusetzen. Großbritannien im 19. Jahrhundert war da der Ausnahmefall, der aber wirklich nur historisch erklärbar ist und nicht generell. Im Moment ist es für die deutsche Wirtschaft ja offensichtlich geradezu dämlich, dass man in einer Konfliktsituation ist mit allen möglichen Partnern, mit denen man eigentlich gute Geschäfte machen könnte. Die Beziehung zu Russland war ja wirtschaftlich ein großer Vorteil, und dass das abgebrochen ist, das ist wirtschaftlich ja nicht gut. Das ist, man kann hoffen, dass es irgendwann korrigiert werden wird. Das muss man mal schauen. Aber auch die Beziehung zu China ist für die deutsche Industrie, für das Wohlstandsniveau in diesem Land und für alles andere, glaube ich, von großer Bedeutung. Aber natürlich auch die Beziehung zu den USA. Und eigentlich wäre Deutschland ein Land, und das gilt für Frankreich, das gilt für Italien, für anderen in eingeschränktem Maß, aber für die Niederlande ganz offensichtlich, eigentlich ein Land, das von einem globalen und mehr oder weniger institutionell garantierten Freihandel mit gleicher Zugänglichkeit zu allen möglichen Märkten, das wäre genau das, was, wenn man so will, der deutschen Industrie in die Hände spielen würde, während ein fragmentierter Weltmarkt, aus politisch-moralischen Gründen fragmentierter Weltmarkt, der dann zu Abbruch von Arbeitsteilungsbeziehungen führt, für dieses Land, für die anderen europäischen Länder ebenfalls nachteilig wäre. Das ist unterschiedlich, je nachdem, wie hoch diese Länder in die globale Arbeitsteilung integriert sind. Für die Niederlande wäre es ganz schrecklich, für Deutschland wäre es sehr schrecklich, Frankreich schon etwas weniger. Italien wäre punktuell betroffen, Großbritannien ist auch in einer sehr schwierigen Situation. Doch da würde man sich wahrscheinlich traditionell für die Anlehnung an die USA entscheiden. Wir haben die Forderung, wir müssen in Europa alles zusammenlegen, wir müssen einheitlich handeln. Das ist eine auf den ersten Blick gute Forderung. Das wäre Friedrich List in gewisser Weise ja auch mit seinem deutschen Zollverein und mit Handlungsfähigkeit. Dann können wir erreichen, dass wir uns auf diese Weise wettbewerbsfähig organisieren können. Das ist für mich gut nachvollziehbar, diese Forderung. Ich kann mir nur nicht vorstellen, dass sich das politisch realisieren lässt.
Würden Sie denn nach Washington reisen als von der Leyen und neuer Bundeskanzler und so weiter und würden sagen, wir zahlen euch ab jetzt was dafür, dass ihr uns die Houthis um den Hals haltet? Wir zahlen euch was für eure globale Ordnungsrolle?
Ob ich mit dem Angebot anfangen würde, weiß ich gar nicht. Ich würde schlicht und einfach erstmal sagen, wir müssen uns darüber klar werden, was wollen wir eigentlich haben? Was sollen wir erreichen? Und dann, wenn die Amerikaner sagen, ihr zahlt auf Aluminium das und auf das, auf Autos das, auf Autos das, auf Autos das, dann müssen wir erstmal sagen, Kinderchen, das tun wir nicht. Und dann muss man aber eine Gegenvorstellung haben. Und das Gleiche gilt auch in militärischer und in anderer Hinsicht. Die Botschaft ist ja offensichtlich gehört, obwohl es ja geradezu, aus amerikanischer Sicht muss es ja geradezu verrückt wirken, dass man lange Zeit die Aufforderungen der USA, mehr in die Verteidigung zu stecken, nicht nachgekommen ist, sondern gewartet hat, bis das Kind in den Brunnen gefallen ist, um jetzt das zu tun, was die Amerikaner immer schon verlangt haben. Nämlich mehr in die eigene Rüstung, mehr in die eigene Kriegsfähigkeit oder Verteidigungsfähigkeit zu stecken. Und da muss man einfach gucken, was können wir da an Möglichkeiten machen? Welche Deals, welche Auseinandersetzungsformen sind da eigentlich vorstellbar? Das heißt, eine Wiederkehr der klassischen, sehr robusten Wirtschaftsdiplomatie und nicht mehr dieser Vorhang, wir haben doch die gleichen Interessen und wir haben die gleichen Werte und ich weiß nicht was. Letztlich entscheidet die Frage der materiellen Erträge, der materiellen Kosten, der materiellen Vorteile, der materiellen Nachteile, während dieses Reden in Werten ist sinnvoll und schön und völlig in Ordnung. Es geht aber doch deutlich, sagen wir mal, an der Realität vorbei, wenn wirklich handfeste Interessenkonflikte da sind.
Wie oft münden solche wirtschaftlichen Konflikte, solche wirtschaftlichen Kriege in heißen Kriegen?
Das ist auch wiederum historisch sehr unterschiedlich gewesen. Das kann man kaum beantworten. Vor dem Ende der napoleonischen Zeit war die Grenze vom Wirtschaftskrieg zum heißen Krieg sehr, sehr dünn. Das ging schnell. Das konnte in unterschiedlichen Konstellationen erfolgen. Nehmen wir einfach mal die englisch-niederländischen Seekriege der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts. Das konnte passieren, dass man sich in England darüber geärgert hat, dass der ganze Kolonialhandel von den Niederländern abgewickelt worden ist, dass sie selber den Matjes besser und preiswerter an die englische Ostküste gebracht haben, als die englischen Fischer das konnten und. Und dann hat man eben, das ist ja die Navigationsakte im Grunde genommen, den Holländern verboten, in England anzulanden. Dann hat man die Speditionsleistungen verboten. Darüber haben sich die Holländer aufgeregt und haben dann irgendwie versucht, die Engländer zu blockieren. Und dann kommt es zum Ersten Krieg. Und der Wert geht irgendwie so, weil die Holländer militärisch zur See sehr stark waren, irgendwie so unentschieden aus. Und wenig später, dann 10 Jahre später, kommt es zum nächsten Krieg, weil der englischen Krone das Geld ausgeht und die brauchen Geld. Und das kriegt man vielleicht auf diese Weise. Dann kommt es zum nächsten Krieg mit den Niederländern. Und der geht dann auch wieder mit irgendeinem mehr oder weniger förmlichen Vertrag zu Ende. Und dann kommt es schließlich zum dritten Krieg. Und irgendwann sind die Engländer aber aufgrund der eigenen wirtschaftlichen Modernisierung, beginnende Industrialisierung und zwar so stark, dass sie letztlich sich gegenüber den Niederländern durchsetzen können, die diese Industrialisierung ja nicht gehabt haben. Aber die Grenze zum Krieg war ganz schnell überschritten. Und das waren nicht nur England, Frankreich, die ja notorisch miteinander in Auseinandersetzung waren. Das waren auch Länder wie England und die Niederlande, die ja eigentlich sowohl konfessionell als auch historisch relativ nah beieinander liegen. Karl II., also der Sohn von dem 1649 hingerichteten Karl I., der musste ja ins Exil und der ging in die Niederlande ins Exil und ist von da dann 1660 wieder zurückgekommen. Aber das war kein Grund für ihn, dass man nicht die Niederlande angreift, wenn das ein lukratives Ziel war, wo man Beute machen konnte und wo man Marktanteile erobern kann, um sich da durchzusetzen. Oder wenn Sie ins 18. Jahrhundert schauen, die dann schon britischen Auseinandersetzungen, die vor allen Dingen in Amerika ausgetragen wurden, in Indien ausgetragen wurden, im Bereich der Karibik ausgetragen wurden, da war immer die Grenze von der Gewaltanwendung zum offenen Konflikt sehr, sehr gering, sehr, sehr schwach. Man darf jetzt nicht vergessen, es gab ja auch andere Gründe. Der Spanische Erbfolgekrieg zu Beginn des 18. Jahrhunderts, das hat ja auch andere Ursachen, obwohl natürlich da auch wiederum die Angst da war, wenn England, wenn Frankreich und Spanien ihre Ressourcen zusammenwerfen unter einer Krone, dann kann das zu einer ganz unangenehmen Gewichtsverschiebung in Europa führen. Und das hat dann ja zu diesem langen und sehr blutigen und sehr aufwendigen Krieg geführt. Das setzte sich aber im 18. Jahrhundert mit dem Siebenjährigen Krieg, der heute als Weltkrieg angesehen wird, also 1756 bis 63, weiter fort. Und auch das Vorfeld der napoleonischen Kriege, also vor der Französischen Revolution und dann den napoleonischen Kriegen, war keineswegs davon geprägt, dass sich Großbritannien und Frankreich so besonders gut verstanden hätten. Die haben zeitweilig dann mal Zölle abgebaut, aber dann hat man auch wieder Zölle aufgebaut, hat man voreinander gewarnt. Und der englische Gentleman trinkt keinen französischen Rotwein, das tun ja nur Frauen, sondern die Engländer trinken was Richtiges und so. Also das spielt schon eine ganz gewaltige Rolle, dass die Eskalationsspiralen sehr schnell losgehen konnten und dann der offene Krieg nicht ausgeschlossen war.
Aber heute wahrscheinlich ist die Hürde schon höher.
Ja, im 20. Jahrhundert nach dem Zweiten Weltkrieg ist das deshalb nicht mehr der Fall. Deshalb sind auch Wirtschaftskriegsmaßnahmen ja so wichtig geworden, weil man das militärische Risiko nicht mehr eingehen wollte. Nachdem die Sowjets ihre erste Wasserstoffbombe gezündet hatten und klar war, dass die das auch haben, ist ja das militärische Risiko sehr hoch geworden. Dann gab es noch Stellvertreterkriege und Auseinandersetzungen auf niedrigerem Niveau. Aber man hat sehr genau darauf geachtet, dass die Atomkriegsgefahr gering geblieben ist. Deshalb war die Kuba-Krise so wesentlich, weil die eben in diesem Bereich, wenn man so will, die Grenzen ausgetestet hat und man dann gesehen hat, nein, das will man nicht. Und das scheint ja bis heute der Fall zu sein, dass diese militärische Karte im strengen Sinne eigentlich jedenfalls im Großkonflikt nicht gibt. In den kleineren Auseinandersetzungen wird das ja weiterhin gemacht. Und das hat im Übrigen dazu geführt, dass nach dem Zweiten Weltkrieg auf der einen Seite die Pax Americana war und auf der anderen Seite ein umso härterer Wirtschaftskrieg gegen die Sowjets oder gegen das sozialistische Lager geführt wurde. Ein offener Krieg kam nicht in Frage, also hat man die eigene wirtschaftliche Stärke ausgenutzt, um den da drüben zu zeigen, salopp formuliert, wo der Hammer hängt.
Professor Plumpe, zum Abschluss. Sie haben vorher gesagt, der Historiker soll nichts über die Zukunft spekulieren, so sinngemäß. Aber jetzt frage ich nicht den Historiker, sondern frage ich den bekanntermaßen ausgesprochen klugen Beobachter des Weltgeschehens, Professor Plumpe. Was glauben Sie denn, wie es weitergeht?
Ich habe das Prinzip Hoffnung, dass wir zu einer robusten interessengeleiteten Wirtschaftsdiplomatie kommen. Das ist das Prinzip Hoffnung. Wirtschaftsdiplomatie kommen, die von dem Gedanken ausgeht, dass eine funktionierende weltwirtschaftliche Arbeitsteilung letztlich für alle von Vorteil, wenn auch nicht von gleichem, aber doch für alle von Vorteil ist. Eskalationsmaßnahmen, das erleben wir schon beim Ukraine-Krieg im Moment, führen letztlich zu Beschädigungen, die nicht einfach wieder bewältigt werden können. Was das alles kosten wird, um da, sollte der Krieg irgendwann mal vorbei sein, wieder einigermaßen zivile Zustände herbeizuführen, das ist ja alles noch gar nicht ausgemacht. Sollten Wirtschaftsauseinandersetzungen in offene Konflikte münden, dann glaube ich, wäre das ein ziemliches Desaster. Und insofern kann man nur sagen, die Vernunft gebietet, dass man mit Kaltblütigkeit und mit Geschick Wirtschaftsdiplomatie miteinander betreibt. Denn die Gründe, das ist ein anderer Punkt, über den haben wir heute nicht gesprochen, das hätte man ja auch machen können. Denn in einer so vernetzten Welt, wie wir sie heute haben, in der Konflikte ja aus ganz unterschiedlichen Interessen und Punkten entstehen können, die wir erleben, das ja gerade im Kaschmir, im Gazastreifen oder anderswo, ist das so, dass für viele der Beteiligten, und das macht ja die Houthi auch überhaupt nur so bedeutend, für viele der Beteiligten die Zerstörung der weltwirtschaftlichen Arbeitsteilung ein Mittel der Kriegführung ist. Also die Houthi haben ja kein Interesse, was sollen die für ein Interesse dann haben, auf irgendwelche Schiffe zu schießen? Die wollen mit der weltwirtschaftlichen Arbeitsteilung ihre Gegner, ihre vermeintlichen Gegner treffen. Und das ist in jedem politischen Konflikt ja so, dass man weiß, ich kann dem anderen am meisten schaden, indem ich ihm auch wieder salopp formuliert den Geldhahn abdrehe. Das heißt, eine so hochgradig vernetzte Welt, in der wir im Moment tätig sind, ist natürlich in gewisser Weise auch eine Art regelrecht Anreizstruktur, in politischen Konflikten mit Blockaden, Sanktionen und mit anderen Dingen zu arbeiten, weil man einigermaßen sicher ausrechnen kann, dass das wirksam ist. Die Kalkulation ist dann die Frage, wer leidet mehr? Denn wenn man Arbeitsteilung zerstört, leiden immer beide Seiten. Die Frage ist, wer leidet mehr? Und die schwächere Seite wird dann mehr leiden und dann denkt sich die Stärkere, wir können das tun. Also das kommt ja noch hinzu.
Aber das heißt doch aber eigentlich nochmal, jetzt muss ich ganz einhaken, weil wir haben nicht drüber gesprochen, wir haben am Anfang ja drüber gesprochen gehabt. Ich glaube natürlich dann schon, dann müsste doch in der Tat Ziel der europäischen Diplomatie sein, dass die USA und die Chinesen gemeinsam und die Europäer dann auch über Zeit mit mehr Verteidigungsausgaben in die Rolle hineinwachsend einen Ordnungsrahmen schaffen, der den freien Welthandel sichert.
Beste Lösung wäre die, wenn die großen Zentren der Weltwirtschaft sich gegenseitig nicht mehr als Bedrohung empfinden, sondern als Möglichkeit des Miteinanderhandelns. Und dass man im Wettbewerb bleibt, ist ja selbstverständlich. Aber dass man die Wettbewerbsergebnisse nicht mehr als Bedrohung empfindet. Das setzt voraus, dass man sich wirtschaftsdiplomatisch miteinander und diplomatisch allgemein miteinander verständigt. Und das ist ja auch der Fehler gewesen, der vor 1914 passiert ist, den die Engländer meiner Ansicht nach seinerzeit nicht gemacht haben. Die haben schon gepiesackt und dieser Trade Act da, der die Deutschen dazu gezwungen hat, Made in Germany da drauf zu schreiben, das war so eine Piesackerei. Aber Zölle haben die nicht erhoben und die haben auch keine harten Patentgesetze oder andere Sachen gemacht, die die deutsche Industrie schon hart getroffen hätten. Nein, man muss eine Situation erreichen, das ist klar, wo man die unterschiedlichen wirtschaftlichen Entwicklungs- und Veränderungsgeschwindigkeiten nicht als existenzielle Bedrohung, sondern letztlich als eine Chance sieht, von der, wenn man das gut managt, alle Seiten was haben können. Das wäre eine gute Sache, die setzt meiner Ansicht nach voraus. Deshalb habe ich gesagt, ich bin gar nicht so skeptisch gegenüber der Trumpschen Deal-Politik, dass man eine robuste Wirtschaftsdiplomatie mit klar formulierten Interessen betreibt, die dann aber für den anderen auch berechenbar beibehalten wird. Das geht da nicht so rein in eine Kartoffel, raus aus der Kartoffel. Das wäre dann schon schwierig. Und diese Gefahr ist ja in den USA immer gegeben, das ist ganz klar. Aber das wäre für mich die Alternative gegenüber einem Eskalationsprozess, der, wenn er einmal ausgebrochen ist, nur noch schwer zu stoppen wäre.
Professor Plumper, das war wieder mal ein super Tour d'Horizon. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit und Ihre Ausführungen. Ich weiß, wir hätten es eine Stunde lang weitermachen können, aber ich glaube, wir haben so ein bisschen ein natürliches Limit, auch was die Podcastlänge betrifft. Vielen Dank für Ihre Zeit. Das war echt wieder super interessant und ich möchte Ihre Hoffnung gerne teilen, dass das doch so gut ausgeht und das setzt natürlich entsprechend voraus, dass man eigene Stärken und Schwächen kann und dass man auch versucht, sich auf wichtige Dinge zu konzentrieren, die Diplomatie und eben nicht über Friede, Freude, Eierkuchen Themen spricht, wie wir das in den letzten Jahren getan haben, sondern über die Tatsache, dass wir Interessen haben und diese Interessen wollen wir auch durchsetzen.
Ja, ich darf mich ebenso bedanken für das wirklich interessante Gespräch.
Das Gespräch, wie gesagt, ist einige Monate alt. Da gab es den Konflikt im Iran noch nicht. Da war Venezuela noch nicht im Sinne der Amerikaner, sagen wir mal so, politisch modifiziert. Die Thesen von Werner Plumper gelten unverändert. Wirtschaftskriege sind ein Normalzustand. Das ist keine Ideologie, das ist Empirie. Und 5 historische Phasen zeigen, die Kooperation funktioniert nur dann, wenn ein starker Ordnungshüter sie durchsetzt. Und genau dieser Ordnungshüter, die USA, fallen heutzutage zum Teil aus, beziehungsweise befinden sich ganz offensichtlich in einem Wirtschaftskrieg mit China. Das, was im Persischen Golf zurzeit passiert, ist so gesehen kein schwarzer Schwan. Es ist genau das Risiko, das entsteht, wenn eine multipolare Welt ohne klaren Hegemon in einen Verteilungskonflikt läuft. Ein Verteilungskonflikt um Ressourcen, Handelsrouten und Einflusssphären. Am Ende dieser Woche werden die Notenbanken entscheiden, wie sie damit umgehen. Ich würde tippen, die Notenbanken machen nichts. Denn die Zinsen zu erhöhen, kommt sicherlich nicht gut an. Schon gar nicht bei den hochverschuldeten Staaten. Die Zinsen zu senken, sind in diesem Umfeld höchst riskant. Denn es könnte die Inflation weiter befeuern. Wir werden sehen, was passiert. Ich persönlich glaube, die Notenbanken werden auf Zeit spielen. Für Europa ist die Schlussfolgerung aus dem Gespräch ziemlich deckungsgleich mit der Schlussfolgerung von Michael Avery vom vergangenen Sonntag. Europa steht auf der geopolitischen Bühne sehr schlecht da. Es mangelt uns an wirtschaftlicher Kraft. Es mangelt uns darauf basierend auch an der Kraft, uns selbst zu verteidigen. Und damit haben wir faktisch keinen geopolitischen Einfluss. Und es wird nichts anderes übrig bleiben, als den USA zu folgen, wollen wir nicht immer mehr in die Einflusssphäre Russlands geraten. Vor allem ist die Frage, was machen wir damit? Wie gehen wir damit um? Eingangs des Podcasts habe ich gesagt, dass unsere Bundesregierung 95% der Mittel, die eigentlich dazu dienen sollten, das Land zukunftsfähig zu machen, für Konsumzwecke veruntreut. So wird das sicherlich nichts. Wir wissen auch, dass der große Elefant im Raum Schuldenbremse heißt. Die SPD arbeitet massiv daran, dass diese endgültig geschliffen wird. Die Folgen wären, da bin ich fest von überzeugt, fatal. Denn wir sehen ja jetzt schon, wie die Gelder veruntreut werden. Über dieses Schuldenthema möchte ich trotzdem nochmal sprechen. Und zwar mit keinem geringeren als Professor Lars Feld, der ein neues Buch dazu geschrieben hat und am kommenden Sonntag mit mir diskutiert, zum einen, was der Krieg im Iran für uns bedeutet und zum anderen, welche Schlussfolgerungen er aus dem Sondervermögen zieht beziehungsweise aus der Schuldenpolitik der Bundesregierung. Das ist, auch wenn der ein oder andere von Ihnen das Thema Schuld nicht mehr hören kann, leider Gottes auch ein relevantes Thema, welches uns in den kommenden Jahren weiter begleiten wird. In diesem Sinne danke ich Ihnen fürs Zuhören heute, freue mich auf Fragen, Feedback, Kritik und Anregungen und natürlich auf ein Wiederhören am kommenden Sonntag, wenn es weitergeht mit Professor Lars Feld und der Frage Schuld der Republik Deutschland, gibt es noch einen Ausweg? Bis dann alles Gute, Ihr Daniel Stelter.